Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Tag, hallo, gute Nacht, für manche auch guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben euch eine neue Folge vorbereitet, Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und ich vermelde, wir sind vollzählig. Der Peter ist da, ich grüße dich.
Ja, servus und grüß Gott, Tanina.
Was wäre Tatort Krankenhaus ohne euch? Eure Hörerbeteiligung immer wieder gerne in Form einer Mail. Und da hast du uns heute eine mitgebracht, Peter. Erzähl.
Ja, also man könnte sagen, ich habe die ausgewählt wegen des Eingangssatzes, den Heike, so heißt die Hörerin, da wirklich schön formuliert hat. Sie sagt, ein sonniges Hallo an den weltbesten und lehrreichsten Podcast im medizinischen Milieu.
Ich glaube, das sollten wir auf unsere Visitenkarten drucken. Das klingt in meinen Ohren wie ganz gut.
Vielen Dank für das Lob. Freut uns natürlich immer, wenn positive Nachrichten kommen. Aber wir können auch ganz gut mit konstruktiver Kritik umgehen. Also
ich nicht.
Jeder ist aufgefordert.
Du schon.
Ja, aber jeder ist aufgefordert, uns die zukommen zu lassen. Dann lernt Tanina auch damit umzugehen. Und vielleicht irgendwann ist es soweit, dass sie sagt, Mensch, das tut mir auch gut, weil das bringt einen nur weiter. Konstruktive Kritik ist was wirklich Wunderbares, wenn eine gewisse Schwelle nicht unterschritten wird.
Hate und Shitstorm haben wir bisher nicht gehabt.
Nein, haben wir nicht gehabt. Und ich lese jetzt mal weiter die Mail von Heike vor. Normalerweise machst du das ja. Heute hast du mir erlaubt, dass ich das einmal machen darf. Mhm. Und die Gunst der Stunde will ich nutzen.
Hau raus.
Und lese die einmal vor. Ihr berichtet von einer Hörernachricht von Silvia, einer jungen Mutter, welche ihren Geburtsbericht bei der Klinik anfordern wollte, der jedoch beim Einscan-Vorgang verloren ging.
Genau,
du erinnerst dich vielleicht.
Ja.
Ne? Genau, und sie schreibt, ich bin selbst Hebamme und schon in der ersten Stunde Rechtskunde ließ man uns wissen, als Hebamme steht man immer mit einem Bein im Knast. Das würde ich so nicht unterschreiben wollen, um die Frage, die später kommt, schon mal vorwegzunehmen. Aber richtig ist, ihr steht schon mit einem Bein in der zivilrechtlichen Haftung, weil das ist ein sehr haftungsträchtiger Beruf. Und wenn es da zu Schäden kommt im Rahmen der Geburt, dann geht es immer um sehr hohe Schadensersatzbeträge, ja. Und da muss man gut versichert sein. Und das ist bei vielen Hebammen ein Problem. Und zwar müssen die sehr, sehr hohe Versicherungsbeiträge zahlen. Und das tut sehr, sehr weh. Darum gibt es immer weniger freiberuflich tätige Hebammen, weil die einfach die Versicherungsprämien nicht aufbringen können. Und da liegt einiges im Argen und da ist einiges eigentlich auch von politischer Seite mal zu überdenken. Ja, soweit mein Exkurs an der Stelle. Sie schreibt, ein wesentlicher Teil unserer Ausbildung beschäftigte sich mit einer lückenlosen und minutiösen Dokumentation. Wir wurden darauf getrimmt, je besser die Dokumentation, desto größer ist der eigene Schutz im Schadensfall. Daher bin ich sprachlos, dass solche Dokumente einfach verloren gehen können. Besonders im Hinblick auf die Tatsache, dass oftmals das Verhältnis zwischen ärztlichem Dienst und Geburtshilfe angespannt ist und im Schadensfall dann Aussage gegen Aussage steht. Mhm. Das weiß ich nicht, ob das so ist, aber wenn sie das so beobachtet hat, dann lassen wir das mal so in dem Raume stehen. Vielleicht haben andere Hebammen, andere Ärzte da doch auch andere Erfahrungen gemacht, dass die Zusammenarbeit da doch mehr von einem Miteinander getragen ist und nicht von einem Spannungsverhältnis. Aber gut. Oft genug erlebte ich die Situation, dass ich einen Arzt wegen eines schlechten CTGs dazurufen wollte und er laut Ferndiagnose die Situation als harmlos einschätzte und nicht gekommen ist. Mhm. Gerade in diesem Fall, wann habe ich wen, wie oft informiert, ist die Dokumentation für mich der einzige Schutz.
Und ich darf ja auch mit in die Mail reinblicken. Sie hat ganz konkrete Fragen an dich. Und zwar fragt Heike, wie stellt sich hier denn die rechtliche Grundlage dar? Also ist mit der verlorenen Dokumentation auch meine Sicherheit verloren? Gerade wenn der Arzt etwas anderes behauptet als die Hebamme. Also kann der die Mitarbeiterin in den Archiven irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden?
Ja, also dass die Mitarbeiter jetzt zivilrechtlich haften müssen, die im Archiv sitzen, das gibt es eigentlich so im Medizinrecht nicht. Es können denen möglicherweise arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen, aber dass es jetzt einen Anspruch gegen den Archivmitarbeiter gibt, das sehe ich jetzt erstmal im Außenverhältnis nicht so. Ja, und die Dokumentation hat eine wichtige Sicherheits- und Schutzfunktion, ja, und wenn sie verloren geht, sind die Karten ein Stück weit schlechter verteilt für die Hebammen? Also es ist schon wichtig, dass man die Dokumentation sehr ausführlich, sehr detailliert führt und auch nachher noch gesichert hat. Also man ist da nicht rechtlos gestellt, aber Es ist schwieriger, in einem Prozess die eigene Position glaubhaft zu vertreten. Stichwort Dokumentation, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es ist so, dass viele Mandantinnen und Mandanten kommen und sagen, Mensch, leider ist die Dokumentation im Krankenhaus verloren gegangen. Ich habe das schon nachgefragt und sie sind dann darüber traurig, entsetzt und schätzen dann ihre Chancen bei einem möglichen Prozess schlechter ein. Die kann ich dann immer beruhigen und sage, nein, das ist eigentlich was sehr, sehr Gutes, dass die nicht da ist, weil wir wissen ja, Dokumentationsversäumnisse, dazu gehören natürlich auch fehlende Dokumentationen, führen zu Beweiserleichterung bis hin zu Beweislastumkehr. Darum ist es eigentlich immer ein großer Vorteil für den Patienten, wenn die Dokumentation nicht vorhanden ist. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Also lieber freuen, wenn die nicht da ist, weil das vergrößert die Chancen in einem möglichen Rechtsstreit.
Ja, und wahrscheinlich erhöht es die Chancen auch noch, wenn man selber eine Dokumentation angefertigt hat. Zumindest, ne, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, in Stichpunkten mitgeschrieben, was ist da wann passiert oder welches Medikament ist verteilt worden. Also dann habt ihr ja quasi, dann steht es ja schon 1-0.
Ja, das ist ein großer Vorteil für den Patienten, wenn er es selber dokumentiert hat, also dieses Gedächtnisprotokoll möglichst zeitnah geführt hat und die Arztseite hat keine Dokumentation. Das ist natürlich deutlich vorteilhafter für den Patienten.
Haben wir damit jetzt alle Fragen von Heike beantwortet?
Ich denke schon. Wenn nicht, kann sie uns gerne, wie auch alle anderen Hörerinnen und Hörer, einmal anschreiben unter info@tatort-krankenhaus.de oder bei Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wie gesagt, wir versuchen alle zu beantworten. Wir können nicht alle in den Podcast aufnehmen, aber wir versuchen unser allerbestes, alles zu beantworten. Wenn mal eine durchrutscht, dann sei uns das nachgesehen, weil im Moment kommen sehr, sehr viele Anfragen und wir können nicht alle ganz ausführlichen Fälle vorstellen und beantworten, weil das einfach zu viel Zeit beansprucht.
Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört habt oder immer noch hört, dieses Brummen hier bei mir im Hintergrund. Meine Kaffeemaschine hat sich gerade gespült. Jetzt ist Ruhe und wir legen los. Peter, aber bevor unser heutiger Fall jetzt hier ganz konkret wird, beleuchten wir mal noch einen besonderen Bereich, nämlich die Verdauung. Die wird nämlich hier auch eine große Rolle spielen. Also wir können euch schon mal verraten, unser Fall startet heute im Bereich der Gynäkologie, endet aber in der Gastroenterologie, also in einem Teilgebiet der inneren Medizin, das sich mit der Prävention, Diagnose und Therapie von Erkrankungen des Verdauungstraktes befasst. Und auch mit den dazugehörigen Organen natürlich. Und vermutlich wird auch kaum irgendwas so oft und vielleicht auch so heimlich gegoogelt wie Bauchbeschwerden. Oft steckt hinter fast allen Suchanfragen dieselbe Angst. Ist das normal, was ich da hab und spür? Oder steckt da direkt was Gefährliches dahinter? Wir haben das mal ganz einfach gemacht, Peter. Du hast einfach mal gegoogelt, was die Leute zu dem Thema googeln.
Ich habe gegoogelt, was gegoogelt wird. Da hast du vollkommen recht. Also warum habe ich Bauchschmerzen? Was hilft gegen Blähungen? Ist das der Reizdarm? Wie oft ist Stuhlgang normal? Warum habe ich ständig Durchfall? Was hilft gegen Verstopfung? Und schließlich, wann sind Bauchschmerzen gefährlich?
Bauchbeschwerden gehören, das kann ich euch sagen, inzwischen zu den häufigsten Gesundheitsproblemen überhaupt. Und Reizdarm allein betrifft Schätzungen zufolge etwa jeden 10. bis 15. Menschen.
Und trotzdem werden viele Betroffene jahrelang nicht ernst genommen. Gerade beim Reizdarm hören Patienten oft erstmal, das ist Stress, das ist psychisch, sie müssen sich entspannen.
Gut, wobei Stress tatsächlich auch eine große Rolle spielt. Und was ich auch komplett faszinierend finde, der Darm wird ja inzwischen wirklich als zweites Gehirn bezeichnet.
Ja, und das ist keine Übertreibung. Im Darm sitzen über 100 Millionen Nervenzellen. Der Darm und das Gehirn stehen permanent miteinander in Kontakt. Wissenschaftler sprechen soweit von einer Darm-Hirn-Achse.
Höre ich zum ersten Mal, macht für mich aber auch Sinn. So, und ja, genau daraus zum Beispiel entstehen ja auch diese tragischen Geschichten, die wir oft haben bei Tatort Krankenhaus.
Absolut, denn das Problem ist, viele gefährliche Erkrankungen beginnen mit ganz banalen Beschwerden, beispielsweise Bauchschmerzen, Übelkeit, Blähungen. Und genau deshalb werden Warnzeichen manchmal zu spät erkannt. Zum Beispiel ein Darmverschluss oder sogar in argen Fällen eine Krebserkrankung. Oder auch schwere Entzündungen bis hin zur Sepsis, die wir ja hier schon oft im Podcast als Thema hatten. Gerade bei Bauchbeschwerden passiert es leider immer wieder, dass Patienten erstmal nach Hause geschickt werden, weil die Symptome anfangs unspezifisch sind und wirken.
Ja, und auch wenn keine ernstzunehmende Krankheit hinter diesen Symptomen steckt, also ich denke wirklich, jeder von uns kennt das Gefühl, wenn bei der Verdauung irgendwas hakt, dann ist das einfach sehr, sehr unangenehm und ja, man macht sich irgendwann auch Sorgen. Und damit steigen wir jetzt in unseren aktuellen Fall ein. Und in dem geht es um Gabriele, die heute mit starken Verdauungsproblemen leben muss. Und ihren schmerzhaften Weg dahin, den hört ihr jetzt bei uns.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Es beginnt mit einer Diagnose, die erstmal nicht lebensbedrohlich klingt. Es ist ein winziger Befund, gerade mal 1,5 Millimeter groß, aber dieser kleine Zellherd, der bei Gabriele gefunden wird, der macht große Sorge. Bei ihr wird eine sogenannte atypische Endometrium-Hyperplasie festgestellt. Das ist auch wieder so ein Konstrukt, bedeutet aber vereinfacht, in der Schleimhaut ihrer Gebärmutter, also dem sogenannten Endometrium, finden die Ärzte auffällig veränderte Zellen. Und diese Zellveränderungen gelten als mögliche Vorstufe von Gebärmutterkrebs. Der Befund entsteht bei ihr auch nicht zufällig, sondern nachdem zuvor eine Abrasion durchgeführt wurde. Ich denke, die meisten Frauen kennen den Begriff. Das ist eine Ausschabung der Gebärmutterschleimhaut. Und ja, dabei wird Gewebe entnommen und anschließend histologisch untersucht. Und in diesem entnommenen Material entdecken die Pathologen bei Gabriele zum einen einen Schleimhautpolypen und eben zusätzlich diesen winzigen Bereich mit atypischer Endometrium-Hyperplasie. So, und trotz dieser wirklich sehr kleinen Ausdehnung empfehlen die Ärzte Gabriele die Entfernung der Gebärmutter. Das ist natürlich jetzt schon direkt ein ganz großer Eingriff. Da frage ich jetzt mal als Medizinlaie, muss denn das sofort so sein? Und an der Stelle kommt ein Begriff ins Spiel, den ihr bei uns auch schon gehört habt und an dem sich Medizinerinnen und Mediziner orientieren, nämlich die sogenannten Leitlinien. Also das sind wissenschaftliche Handlungsempfehlungen für Ärzte, basierend auf Studien und aktuellem medizinischen Wissen. Ja, und die beschreiben, wie bestimmte Krankheiten untersucht werden sollten und welche Behandlungen empfohlen werden, welche Risiken es gibt und wie Ärzte in typischen Situationen medizinisch sinnvoll vorgehen sollten. Peter, man hört das schon an der Formulierung und auch laut meiner Recherche sind diese Leitlinien ja kein starres Gesetz. Ne? Wir sprechen ja hier immer noch von Empfehlungen. Da habe ich eine Frage und ich denke, die dürfte Mediziner auch interessieren, die uns hier hören. Wie wichtig sind denn diese Leitlinien in der juristischen Bewertung? Also hält sich ein Arzt jetzt nicht an so eine Leitlinie, behandelt eben anders als empfohlen, hat er dann automatisch fehlerhaft gehandelt?
Nein, das kann man nicht sagen, dass das automatisch so ist. Maßstab ist immer der Facharztstandard. Ist der unterschritten, geht man von einem ärztlichen Fehler aus. Mhm. Der Facharztstandard muss sich nicht immer in den Leitlinien widerspiegeln. Das tut er sehr oft, aber das ist nicht zwingend. Weil manche Leitlinien, das muss man wissen, sind vielleicht schon 15 Jahre alt und nicht erneuert worden. Der Facharztstandard ist aber in der Zwischenzeit ein anderer, ein sich weiterentwickelt habender Standard. Mhm. Und dann sind die Leitlinien nicht der Maßstab. Und du hast recht, das sind nur Handlungsempfehlungen und keine starren, festen Regelungen. Also man kann sagen, das sind so systematisch entwickelte, wissenschaftlich begründete Handlungsempfehlungen für Ärzte und auch für das medizinische Personal. Gibt es verschiedene Stufen und die höchste Stufe ist die sogenannte S3-Leitlinie und die ist schon sehr, sehr häufig Maßstab für das ärztliche Handeln und schon Indiz dafür, wenn danach nicht gehandelt worden ist und die noch nicht zu alt ist, dass dann der Facharztstandard auch verletzt worden ist und ein Fehler vorliegt.
Okay, also, dass ich das richtig verstehe, wir haben es hier mit zwei Dingen zu tun, mit dem Facharztstandard und mit den Leitlinien. Weil wir haben öfter auch schon mal Rückmeldungen bekommen, erinnere ich mich, von Ärztinnen und auch Ärzten, die gesagt haben, ja, aber wieso, da halte ich mich doch komplett an die Leitlinie, die sagt doch, man muss das so machen, wo kann denn da jetzt ein Fehler gewesen sein? Also safe ist man damit ja auch nicht.
Ist man nicht und man kann, wie gesagt, im Einzelfall auch davon abweichen. Wenn es der Einzelfall erfordert, dann sind die Leitlinien nicht der Maßstab und der Arzt hat die Freiheit, ohne fehlerhaft zu handeln, auch davon abzuweichen, wenn es entsprechend erlaubt ist und erforderlich ist in diesem Einzelfall.
Was mich daran ein bisschen erschreckt, ist der Fakt, den du gerade gesagt hast, dass die Leitlinien manchmal so, ja, noch Jahre hinterherhinken. Also das könnte doch quasi schon eine KI dir auf den neuesten Stand bringen, oder sehe ich das falsch?
Ja, die Leitlinien in schriftlicher Form hängen hinterher. Also die haben sich trotzdem weiter gebildet, entwickelt, aber sind da noch nicht niedergeschrieben worden. Mhm. Und trotzdem kann man, wenn man jetzt einen Gutachter befragt, was sagen denn die aktuellen Leitlinien, auch wenn man noch nicht das niedergeschriebene Werk in Händen hat. Und dann kann er auch darüber referieren und referiert damit auch über den derzeitigen zum Zeitpunkt der in Rede stehenden Behandlung maßgeblichen Facharztstandard. Und darum ist nicht immer das schriftliche Werk das Entscheidende, sondern die Weiterentwicklung, die vielleicht noch nicht verbrieft ist, aber die entsprechend schon in der medizinischen Praxis Standard geworden ist.
Sagt der Jurist, danke für die kleine Aufklärung. Wir gucken jetzt weiter auf Gabrieles Fall. Bei ihrer Diagnose empfiehlt die Leitlinie aufgrund des hohen Risikos für ein entstehendes Karzinom tatsächlich die totale Hysterektomie, also die vollständige Entfernung ihrer Gebärmutter. An der Stelle, die Leitlinie beschreibt aber auch, dass bei jungen Patientinnen, die noch schwanger werden möchten, die Operation auch erstmal aufgeschoben werden kann und stattdessen erstmal konservative Maßnahmen unternommen werden können. Für Gabriele ist die Familienplanung mit ihren 50 Jahren definitiv abgeschlossen und sie ist mit dem Eingriff auch einverstanden, denn das Risiko, Krebs zu bekommen, das will sie unbedingt ausschließen. Bei ihr soll der Eingriff möglichst schonend durchgeführt werden, nicht über einen Bauchschnitt, sondern vaginal. Ein Eingriff, der in gynäkologischen Kliniken sehr häufig gemacht wird. Die Oberärztin erklärt ihr damals, das Risiko sei gering. Man mache diese Operation sehr oft auf diesem Weg und Gabriele vertraut auch darauf. Sie fühlt sich wohl bei dieser Oberärztin und bei der Betreuung und sie stimmt der OP, wie gesagt, zu. Der Termin wird auf die erste Januarwoche gelegt. An diesem Morgen fährt Gabriele in die Klinik, richtet sich ein und am nächsten Morgen wird sie schon für die Operation vorbereitet. Im Operationssaal beginnt alles wie geplant. Die Ärzte bereiten die vaginale Entfernung der Gebärmutter vor. Schritt für Schritt arbeiten sie sich anatomisch vor und im Operationsbericht liest sich das auch ganz nüchtern und technisch. Aber plötzlich passiert etwas Entscheidendes. Die Operateure versuchen, den sogenannten Douglas-Raum zu eröffnen. Und der Douglas-Raum, ja, ist vereinfacht gesagt die tiefste Stelle im Bauchraum zwischen Gebärmutter und Enddarm. Und wenn jetzt bei dieser Operation alles normal verläuft, so wie es soll, dann öffnet sich der Zugang in den Bauchraum. Die Gebärmutter kann weiter gelöst und dann schließlich vaginal entfernt werden. Aber bei Gabriele, da gelingt dieser Zugang nicht wie erwartet. Die Ärzte versuchen es erneut. Und ja, bei diesem erneuten Versuch verletzen sie Gabrieles Enddarm.
Und das ist eine durchaus schwerwiegende Komplikation. Der Enddarm liegt anatomisch sehr dicht hinter der Gebärmutter. Wird er verletzt, kann Darminhalt in den Bauchraum gelangen. Und das kann lebensgefährlich werden, wenn beispielsweise eine Sepsis entsteht.
Ja, und die Ärzte kontrollieren sofort rektal und tatsächlich die Vorderwand des Enddarms ist verletzt. Und auch nicht nur oberflächlich. Im Bericht steht später, gut fingerdurchgängige Läsion. Also die Öffnung ist so groß, dass ein Finger durchpasst. Ab diesem Moment stoppen sie den vaginalen Eingriff. Es werden zusätzliche Ärzte hinzugezogen. Und man entscheidet, die Gebärmutter muss jetzt laparoskopisch entfernt werden. Also über Instrumente durch den Bauch. Parallel kümmern sich Chirurgen um die Darmverletzung. Ja, und dabei zeigt sich offenbar, diese Verletzung ist so schwer, dass eine einfache Naht nicht ausreicht. Statt den Darm einfach zuzunähen, müssen die Chirurgen einen Teil des Enddarms entfernen. Anschließend werden die Darmenden dann wieder miteinander verbunden. Aber selbst das reicht nicht, weil die neue Darmverbindung sehr tief liegt und besonders gefährdet ist, entscheiden die Operateure zusätzlich, ein Iliostoma anzulegen, also einen künstlichen Darmausgang. Für Gabriele bedeutet das, als sie aus der Narkose aufwacht, trägt sie plötzlich einen künstlichen Darmausgang am Bauch. Und das Ganze wegen einer Operation, die ja ursprünglich als vergleichsweise risikoarm beschrieben wurde und sich ja auch im gynäkologischen Bereich abgespielt hat. So, und die Probleme hören damit auch nicht auf. In den Wochen danach entwickelt Gabriele massive Beschwerden. Sie hat immer wieder starke Bauchkrämpfe, leidet an Verstopfung, sie hat Schmerzen. Untersuchungen zeigen später eine hochgradige Verengung an der Stelle, an der der Darm wieder zusammengesetzt wurde. Im April muss Gabriele erneut ins Krankenhaus. Diesmal wird der künstliche Darmausgang zurückverlegt, aber Gabrieles Körper funktioniert einfach nicht mehr wie vorher. Bis heute leidet sie unter schweren Verdauungsstörungen, wie wir es eingangs auch erwähnt haben, und sie muss ständig zur Toilette. Sie kann den Stuhl teilweise nicht halten und ein Teil ihres Dickdarms fehlt. Und ihr Alltag richtet sich plötzlich nach Toiletten. Wo ist eine? Ist immer eine da, rechtzeitig da, wenn ich sie brauche? Sie hat Beschwerden und sie hat einfach Angst vor Kontrollverlust. Ja, und genau deshalb stellt sie dann auch irgendwann die entscheidende Frage, war diese schwere Darmverletzung wirklich eine unvermeidbare Komplikation bei der Operation oder hätte sie verhindert werden können? Ja, und mit genau dieser Frage ist Gabriele dann ja bei dir in der Kanzlei aufgeschlagen, Peter.
Ja, das ist sie und wir haben die Frage dahingehend beantwortet, dass wir das als nicht schicksalhaft eingetreten bewertet haben, sondern als ärztlichen Behandlungsfehler. Und demgemäß haben wir dann auch ein Anspruchsschreiben gefertigt. Das wird immer gerichtet erstmal an die Ärzteschaft oder den Verwaltungsdirektor im Fall eines Krankenhauses. Und das wird dann weitergegeben von der Seite an den Haftpflichtversicherer. Also die weitere Korrespondenz findet eigentlich immer mit dem Haftpflichtversicherer statt. Mhm. Wir hatten ja vor kurzem mal einen Fall, da waren Anwälte dann eingeschaltet, das ist aber eher selten. Im Regelfall ist die Korrespondenz zwischen Patientenanwalt und Versicherer der Ärztin oder des Krankenhausträgers.
Wenn ich es richtig verstanden habe, also ich habe jetzt gerade noch nicht den Begriff Gutachten gehört. Das habt ihr auch erst gar nicht erstellen lassen, sondern ihr habt erstmal ein Anspruchsschreiben verfasst.
Genau, also wir holen nicht in allen Fällen ein Gutachten ein. Oftmals aufgrund unseres doch reichhaltigen Erfahrungsschatzes sehen wir uns der Lage, selbst ein Anspruchsschreiben mit entsprechenden formulierten Vorwürfen zu fertigen. Das haben wir in dem Fall auch gemacht. Hat nicht gefruchtet. Es gab eine Ablehnung seitens des Versicherers und dann ging das übliche Prozedere wieder los. Viele kennen es schon und können es mitbeten. Die Klage, die Klagerwiderung, die Replik, die Duplik, der Beweisbeschluss. Der Beweisbeschluss, mit dem das Gericht dann einen Gutachten in Auftrag gegeben hat. Und das lag dann nach einigen Monaten in sehr umfassender, umfangreicher Form vor und konnte keinerlei Fehler feststellen. Der Gutachter hat zwar ausgeführt, dass es zu einer Verwechslung gekommen ist, also dass der Douglas-Raum mit einem anderen organischen Bereich verwechselt worden ist, aber das ist ein Fehler, der passieren kann und der nicht vorwerfbar ist. Also in toto zusammenfassend hat er festgestellt, keinerlei Fehler sind den Ärztinnen und Ärzten anzulasten.
Wir reden hier von einem fingergroßen Loch im Enddarm.
Ja, da hat der Gutachter gesagt, das kann schicksalhaft passieren und so Verwechslungen, die können auch mal vorkommen. Diesem Gutachten waren wir natürlich überhaupt nicht einverstanden. Wir haben dann vorgetragen, dass da gewisse Entlastungstendenzen für den Kollegen, die Kollegin erkennbar seien. Also Entlastungstendenzen, das ist immer so die Vorstufe zur Befangenheit. Wenn man Gefälligkeitsgutachten erstellt, wo wirklich die Befangenheit greifbar ist, ist das so eine Vorstufe, wo man einen Befangenheitsantrag noch nicht erfolgreich stellen kann. Also der würde abgewiesen werden. Aber wir sprechen dann schon wirklich explizit aus, dass wir da Entlastungstendenzen sehen seitens des Gutachters. Und wir haben das so formuliert, im vorliegenden Fall verhält es sich aber wohl unstreitig so, dass die Operateure irrtümlich zwei voneinander vollkommen verschiedene Körperstrukturen miteinander verwechselt haben. Das hat ja der Gutachter auch gesagt. Wir sagen dann im Vorhalt, es ist schlichtweg nicht vorstellbar, dass dies durch den Sachverständigen dann als unvermeidbar angesehen wird. Der Sachverständige bestätigt in diesem Zusammenhang sogar, dass, wie von Gabriele vorgetragen, das Douglas-Peritoneum mit dem Rektum verwechselt worden ist. Also er gesteht das zu, aber sagt, nein, das ist unvermeidbar, das kann einfach passieren und da ist kein Vorwurf draus zu formulieren. Und da haben wir gesagt, nein, das geht nicht und haben das verbunden mit einer Antragstellung nach Paragraph 412 ZBO. Ich versuche ja immer zu vermeiden, Paragraphen zu nennen, weil man die ohnehin in derselben Sekunde wieder vergisst.
Ich habe es gerade schon wieder vergessen. Das, 112.
Ja, ich dachte auch in erster Linie an dich, aber die aufmerksame Hörerinnen und Hörer behalten es vielleicht eine Zeit und die juristischen Zuhörer kennen diese Norm auch und diese Norm regelt das Einholen neuer Gutachten. Also diese Vorschrift erlaubt dem Gericht, ein weiteres Gutachten einzuholen, zwar von demselben Gutachter, meistens nicht unbedingt zielführend, oder anderen Sachverständigen. Und das haben wir angeregt, weil wir das Gutachten für ungenügend erachtet haben. Mhm. Und ein Gutachten ist ungenügend, wenn es fachlich mangelhaft, unvollständig oder nicht nachvollziehbar ist. Das wird ganz, ganz selten von Gerichten angenommen. Also sehr selten wollen sie dem Gutachter anlasten, dass er ungenügend gearbeitet hat. Und darum ist es nur im Einzelfall so, dass wirklich mal ein neues Gutachten in Auftrag gegeben wird nach 412 ZPO. Und hier in dem Fall war es aber so, erfreulicherweise wurde ein neues Gutachten eingeholt. Ein neuer Sachverständiger wurde beauftragt, dem wurden dann dieselben Fragen aus dem Beweisbeschluss gestellt. Wir waren natürlich frohen Mutes, dass das Gericht entsprechend vorgegangen ist. Der Mut hat uns dann aber verlassen, als wir das Gutachten in Händen hielten, weil, du kannst es dir schon denken, der Gutachter kam auch zu dem Ergebnis, dass kein Fehler vorliegt, dass auch die Verwechslung vermeidbar gewesen sei. Also, ja, ist das jetzt Zufall oder ist es wirklich so, dass man das verwechseln kann? An der Stelle konnten wir das nicht weiter sagen. Und das war für uns natürlich eine schwierige Situation. Wenn zwei negative Gutachten gegen einen sprechen, ist es schwierig, einen Fall zu gewinnen. Das Gericht hatte aber immer noch so im Kopf, ne, diese Entlastungstendenzen des Erstgutachters. Ja, sind jetzt dem Zweitgutachter die auch anzulasten? Hat er auch entsprechend vielleicht ein Gefälligkeitsgutachten erstellt? Also so ganz wohl war dem Gericht auch nicht, so wie uns auch. Mhm. Und darum hat das Gericht gesagt, ja, vielleicht gibt es ja nochmal eine zweite Instanz. Wir gehen hier eher in Richtung Klageabweisung. Aber ein gewisses Restrisiko ist ja da, dass ihr, liebe Behandlerseite, in zweiter Instanz verlieren könntet. Und darum schlagen wir einen Risikovergleich vor mit einem kleinen Betrag. Der wird so im Juristensprech Lästigkeitsbetrag genannt. Keine schöne Formulierung.
Aber für wirklich Patienten. Nicht. Das klingt ja, ja nicht schön.
Nein, gerade für Patienten, die wirklich, wie Gabriele in dem Fall, auch doch erheblich in der Gesundheit tangiert und verletzt sind. Aber leider ist das so ein Begriff, der sich etabliert hat. Also ein Lästigkeitsbetrag in Höhe von 5.000 Euro. Man kann auch sagen, ein Risikovergleich sollte abgeschlossen werden. Das ist dann die freundlichere Formulierung, über 5.000 Euro. Und die Gegenseite hat sich darauf eingelassen und wir schlussendlich auch, weil wir unsere Chancen für die nächste Instanz auch nicht so gut gesehen haben bei zwei negativen Gutachten, obwohl wir eine andere Auffassung hatten. Aber haben dann auch diese 5.000 Euro angenommen. Das ist dann so der ganz, ganz kleine Spatz in der Hand. Aber wahrscheinlich wäre in der nächsten Instanz gar nicht zu holen gewesen. Und darum haben wir uns auch auf diesen Vergleich eingelassen.
Also eine gynäkologische Operation, die in massiven Verdauungsproblemen endet und für Gabriele natürlich weiter begleitend sind in ihrem Leben. Und dafür hat sie 5.000 Euro bekommen.
Aber es ist einfach so, wenn jetzt wirklich ein Fehler festgestellt worden wäre, gerichtsfest, dann hätte sie natürlich ganz andere Ansprüche realisieren können. Dann wären wir in ganz anderen Größenregionen und nicht nur bei 5.000 Euro. Aber es war letztendlich so, dass wir gar nichts hatten. Und ja, dann haben wir lieber die 5.000 genommen, bevor wir dann in der nächsten Instanz, die dann wieder Kosten auslöst, gar nichts bekommen. Dann haben wir diese 5.000 genommen und gesagt, okay, besser als gar nichts.
Also wir wünschen Gabriele auf jeden Fall alles Gute. Euch wünschen wir das natürlich auch. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund. Und Peter und ich sind für heute raus, sind aber nächste Woche Donnerstag mit einem neuen Fall wieder bei euch. Bis dahin, tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.